Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigttext, den ich uns herausgesucht habe für diesen Gottesdienst zu diesem Thema Gott den Weg anbefehlen, er steht im 2. Königebuch im 3. Kapitel. Wir wollen hören auf die Verse 5 bis 20. Als aber Ahab tot war, fiel der König der Moabiter ab vom König von Israel. Und alsbald zog der König Joram aus von Samaria und bot ganz Israel auf und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, der König der Moabiter ist von mir abgefallen, komm mit mir, um gegen die Moabiter zu kämpfen. Er sprach, ich will kommen, ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk und meine Rosse wie deine Rosse. Und Joram sprach, welchen Weg wollen wir hinaufziehen? Josaphat sprach, den Weg durch die Wüste Edom. So zogen hin der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom. Und als sie 7 Tagesreisen weit gezogen waren, hatte das Heer und das Vieh, das bei ihnen war, kein Wasser. Da sprach der König von Israel, o weh! Der Herr hat diese 3 Könige hergerufen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben. Josaphat aber sprach, ist kein Prophet des Herrn hier, damit wir den Herrn durch ihn befragen? Da antwortete einer unter den Männern des Königs von Israel und sprach, hier ist Elisa, der Sohn Schaphats, der Elia Wasser auf die Hände goss. Josaphat sprach, des Herrn Wort ist bei ihm. So zogen sie hinab, der König von Israel und Josaphat und der König von Edom. Elisa aber sprach zum König von Israel, was habe ich mit dir zu schaffen? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel sprach aber zu ihm, nicht doch, denn der Herr hat diese 3 Könige hergerufen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben. Elisa sprach, so wahr der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe. Wenn ich nicht Josaphat, den König von Juda, ehrte, ich wollte dich nicht ansehen noch achten. So bringt mir einen Spielmann. Und als der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisa und er sprach, so spricht der Herr, macht hier und da Gruben in diesem Tal. Denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, dennoch soll das Tal voll Wasser werden, dass ihr und euer Herr und euer Vieh trinken könnt. Und das ist noch ein geringes vor dem Herrn. Er wird euch die Moabiter in eure Hände geben, sodass ihr Wüste machen werdet, alle festen Städte und alle auserwählten Städte und fällen alle guten Bäume und verstopfen alle Wasserbrunnen und allen guten Äcker mit Steinen verderben. Aber am nächsten Tag, zur Zeit, da man Speisopfer opfert, siehe, da kam Wasser von Edom her und füllte das Land mit Wasser. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese gewaltigen 16 Verse, Herr, die du uns schenkst aus dem Alten Testament. Und wir wollen dich bitten für die Predigt über diese Verse, Herr, um dein Geleit und um deine Führung. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du sprichst aus dieser Predigt in unser Leben, in unseren Glauben, in unsere Nachfolge hinein. Dass das gelingt und passiert, dazu brauchen wir deine Hilfe durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, um Ihnen kurz zu erklären, warum ich diesen Predigttext mitgebracht habe, nehme ich Sie nochmal mit hinein in den letzten Sonntag. Da durfte ich eine Andacht hören. Wir waren hier als HMK-Vorstand versammelt und der erste Vorsitzende, Bruder Weber, hielt eine Andacht über diesen Text und zwar nur über dieses Momentum, dass da einer aus den Reihen des Königs von Israel, von Joram, sagt, da ist Elisa, der Elia die Hände gewaschen hat. Und für ihn war das ein ganz besonderer Vers, das war sehr despektierlich aus seiner Sicht, das war eine sehr gute Andacht. Und mir geht das immer so, wenn mich eine Andacht anspricht, dann gehe ich meistens hin und arbeite das nochmal nach. Also nach der Vorstandssitzung, die wir hatten mit der Andacht, habe ich dann abends diesen Text nochmal als Ganzes gelesen halt. Und da bin ich an ganz vielen Stellen hängen geblieben. Das ist so meine Art der Bibellese. das schon mal erklärt. Das ist so, wie wenn man mit dem Bötchen fährt und den Anker rauswirft. So mache ich das immer, wenn ich Gottes Wort lese, halt, wenn ich mich damit beschäftige, für mich in meiner persönlichen Andacht, dass ich so den Anker rauswerfe an dem Text und dann gucke, wo ich hängen bleibe. Also so, wie wenn man ein Boot fährt, wenn der Anker über normalen Sand geht, dann schleift das Boot immer noch so ein bisschen, die Strömung geht weiter, aber wenn dann irgendwann ein Baumstumpf oder ein Stein kommt, dann bleibt man hängen, dann kommt man erstmal nicht weiter. Und so mache ich es bei der Bibellese. Ich bleibe dann an den Punkten stehen, die ich nicht verstehe auf Anhieb. Oder über die ich erstaunt bin, wo ich mich wundere. Oder wo ich eine besondere Stärkung, eine besondere Freudigkeit erlebe. Und so jetzt auch hier, ich möchte mit euch diesen Text nochmal durchgehen und euch mitnehmen, wo bei mir der Anker so hängen geblieben ist, an so ganz bemerkenswerten Stellen. Und so habe ich auch dann diese Predigt überschrieben, ein bemerkenswerter Text, diese 16 Verse, ein bemerkenswerter Text. Und ich habe so 5 Stellen, wo ich hängen geblieben bin mit meinem geistlichen Anker. Erstens an der bemerkenswerten Dummheit des Josaphats. Zweitens an der bemerkenswerten Härte des Elisas. Drittens an der im bemerkenswerten Wort Gottes geschehen. Viertens an der bemerkenswerten Demut. Und fünftens an der bemerkenswerten Zuverlässigkeit. Ein bemerkenswerter Text. Das erste ist die bemerkenswerte Dummheit des Josaphats. Wir sind hier im Jahr 850 vor Christus. Josaphat ist der König über Juda, also des Südreiches, und Joram ist der König über das Nordreich. Und das ist ein gottloser König. Er ist ein ganz, ganz furchtbarer Regent, der den Baalen, den Astarten nachläuft. Und der hat ein Problem, weil als sein Vater gestorben ist, sind die Moabiter, die dem Nordreich tributpflichtig waren, abgefallen. Und jetzt will er sich das nicht gefallen lassen, zieht den Krieg, merkt aber, ich bin nicht stark genug. Und er sagt er, ich kann ja mal anklingeln bei dem Josaphat. Und er sagt er zu ihm, komm, er lockt ihn, lass uns dieses militärische Abenteuer machen. Hat vielleicht noch einiges versprochen, halt, was da noch abfällt. Halt. Und der Josaphat in seiner geistigen Dummheit geht darauf ein. Ich sage deshalb Dummheit, wenn man die Bibel kennt, weiß man, was kurz vorher gewesen ist. Da war der Bruder von dem Joram König in Israel. Kurze Zeit nur. Mit dem, der hieß Ahasja, hatte sich Josaphat schon mal auf so ein Unternehmen eingelassen. Das war nichts Militärisches, sondern was Betriebswirtschaftliches. Könnt ihr nachlesen, 2. Chronik 20. Da hatte der König von Israel gesagt, komm, wir wollen gemeinsam Geschäfte machen. Wir bauen eine große Flotte und dann schicken wir die nach Tarsis. Und da holen wir dann viel Gold, oder können wir noch reicher werden, als wir sowieso schon sind. Und da hat der Josaphat, der ein gläubiger Mann war, ein richtig guter Mann, der hat eine super Beurteilung in der Bibel eigentlich. Aber er lässt sich immer wieder eben auf die Wege der Gottlosen ziehen. Und dann sagt er zu diesem Ahasja, machen wir. Und dann bauen die Schiffe und die fahren los und die gehen kaputt und zerschellen alle, knitterkaputt, alles Geld in den Sand gesetzt. Und da schickt Gott einen Propheten zu ihm, den Eliezer, und er lässt ihm sagen, weil du mit Ahasja übereingekommen bist, deshalb zerstört der Herr dein Werk. Du darfst nicht mit diesen Gottlosen zusammenarbeiten. Also das hat er klar und deutlich gehört. Der wusste, worum es ging. Aber bei nächstbester Gelegenheit, und deshalb sage ich, ist das eine bemerkenswerte Dummheit, macht er genau dasselbe und erlebt genauso wieder den Schiffbruch, als sie losgezogen sind. Er, und da hat sich noch der König von Edom angeschlossen, auch so ein Ungläubiger. Da sind sie losgezogen. Und da stehen sie in der Wüste und einmal stellen sie fest, mit ihren Zehntausenden von Männern, kein Wasser mehr da. Riesenproblem. Warum? Weil er den Weg eben mit diesem Gottlosen gegangen ist. Weil er weggegangen ist vom schmalen Weg auf den breiten Weg. Eine große geistliche Dummheit. Und das ist etwas, wovor die Bibel immer wieder warnt. Nicht nur den König Josaphat, das ist ein Thema, das geht durch die ganze Bibel hindurch. Zieht nicht mit den Ungläubigen an einem Joch, so heißt es in 2. Korinther 6. Nicht mit ihnen an einem Joch ziehen. Viele von uns kennen das nicht mehr, was ein Joch ist halt. Das ist so früher im Land, in der Wirtschaft, im Ackerbau gewesen, wenn man gepflügt hat oder auch wenn man einen Wagen hat ziehen lassen. Dann hat man meistens 2 Ochsen oder auch 2 Pferde gehabt. Die wurden dann in ein Joch eingespannt, dass sie zu zweit zogen, links und rechts. Und die mussten natürlich in eine Richtung gehen, damit man dann mit dem Flug oder mit der Kutsche vorankam. Wenn die in unterschiedliche Richtungen gingen, dann ist das ein Problem gewesen halt. Das Joch hat versucht, die zusammenzuhalten, aber wenn die unterschiedliche Wege gehen, dann geht das nicht. Und genauso ist es, wenn man mit den Ungläubigen geht. Die gehen in eine andere Richtung. Und dann wird der Weg ganz, ganz schwer. Der breite Weg, der schmale Weg, der ohne Jesus Christus, das kann lieber guter Mensch sein. Der mag hehre irdische Absichten haben, aber der geht unter anderen Gesetzlichkeiten als der, der ohne Jesus geht. Zieht nicht mit den Ungläubigen am fremden Joch. Da muss man immer wieder ganz genau gucken, wo steht man denn halt nicht? Und ist das, was ich mache, wirklich im Sinne Jesu Christi? Oder spiele ich hier nach der Flöte des Widersachers, nach Gesetzen dieser Welt? Ich habe ja diesen ganzen Gottesdienst unter dieses Psalm 37, Vers 5 Wort gestellt. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das heißt natürlich, immer wieder sich geistlich neu ausrichten, bin ich wirklich auf dem schmalen Weg, auf dem Weg mit Jesus Christus? Oder gibt es irgendwelche Kräfte, die mich runterziehen? Und dann bitte nicht verführen lassen und diese geistliche Dummheit machen, sich runterziehen zu lassen. Nochmal, das ist ein Bombenmann gewesen, dieser Josaphat. Ein Bombenmann, der hier verführt wird. Aber da muss man gucken halt, immer wieder neu, dass man nicht runtergezogen wird. Übrigens, sein Ururgroßvater, das war auch so ein Bombenmann. Der war auch König von Juda und Israel damals noch zusammen. Salomo, der war auch ganz klar beim Herrn. Der weiseste Mensch, der je gelebt hat. Und dann zum Ende seines Lebens sind, der wird er schwach und dann kommen dann seine Nebenfrauen, die sagen, hey, du musst uns auch einen Tempel bauen, schön, dass du diesem Jahwe einen Tempel gebaut hast, aber unsere Götter, die brauchen auch Tempelchen, die musst du auch noch machen. Und dann ließ er sich wegziehen eben von dem schmalen Weg auf den breiten Weg und Gott bestraft ihn furchtbar, dass er sagt, das Reich wird dir genommen, es wird geteilt. Deshalb gibt es hier zwei Könige halt, ne? Auch so eine geistliche Dummheit. Und ich sage das deshalb so deutlich, wenn solchen Topstars des Glaubens das passieren kann, dass sie weggezogen werden, dann sind wir auch nicht davor gefeit. Deshalb ist das so eine Warngeschichte auch zu sagen, macht es so nicht, prüft euch immer wieder. Seid ihr wirklich auf dem Weg mit dem Herrn oder zieht euch gerade irgendetwas Weltliches runter von dem schmalen Weg? Übrigens, die zweite geistliche Dummheit ist nicht nur, dass er mit dem geht, er hat auch zu Anfang nicht Gott gefragt, das wird ja deutlich, als es richtig schief gegangen ist, ja. Da fängt er an, Gott zu fragen. Das kennen wir auch so im Leben. Solange es richtig gut läuft und wir in Saft und Kraft sind, ja, und hier ist der König von Israel mit seinen 10.000 Leuten, hier bin ich mit meinem Riesen her, und jetzt kommt auch noch der König von Edom halt, nicht? Ja, da putzen wir doch die Moabiter weg. Das wird doch ein Spaziergang, und da haben wir wieder so viel Kohle gemacht halt, ne? Ja, und welche Wege gehen wir denn? Ja, wir gehen durch die Wüste, auch gar kein Problem für unser Militär, nicht? Dann machen wir dann unsere Pläne so, nicht? Das ist ja alles bildlich auch gesprochen, nicht? Wenn es gut läuft, und dann können wir alles. Und ganz schnell machen wir nur unsere Pläne mit unseren Überlegungen, mit unserem König von Edom, ob das unser Finanzberater ist oder unser König von Israel, unser Arzt oder was weiß ich auch immer. Und wir fragen gar nicht mehr den Herrn. Wir fragen überhaupt nicht mehr den Herrn, was ist denn der Weg? Das machen sie, als wir feststellen halt, läuft überhaupt nicht mehr. Das ist ja auch bei uns so. Wenn es so richtig in der Grütze ist, nicht, der Wagen so richtig festgefahren, kein Millimeter, überlegt mal, was können wir, jetzt können wir auch nochmal beten halt, nicht? Das ist so eine ganz menschliche Sache, aber bitte, macht das immer wieder. An jedem Weg, der auch so einfach scheint, ist gar kein Problem, wenn ich in Urlaub fahre und sage, meine Güte, Auto ist getankt, gestern noch Inspektion gemacht, ich setze mich trotzdem hin und sage, Herr, behüte und bewahre mich auf der Fahrt. Warum? Weil ich weiß, das ist das Allerwichtigste. Das müssen wir immer und immer wieder machen. Ob es schlecht läuft, ob gut läuft, ob wir gute Prognosen haben, schlechte Prognosen, immer dem Herrn anbefehlen. Also, dass dieses Wort hier bei uns am Abendmahlstisch steht, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das hat einen tiefen Grund. Es gibt eine Menge wunderbare und fantastische Worte, aber das ist so das Entscheidende halt und das nicht auslassen. Wenn man die Bibel kennt, hier so zwei Kapitel vor dieser Geschichte, wird berichtet eben über diesen Ahasja, der da diese Schiffe mit dem Josaphat gebaut hatte. Der fällt eines Tages durchs Gitter in seinem Palast und ist schwer krank und ist am Sterben. Und er weiß nicht, werde ich es schaffen, werde ich es nicht schaffen, die Ärzte können ihm nicht richtig helfen. Und dann macht er Folgendes, er geht hin, dieser König von Israel, und schickt zum Baal Shebub, das ist der Gott von Ekron, und soll da nachfragen. Er, der König Israels, lässt den Baal Shebub einen Götzen fragen. Und dann gehen die Boten raus, sie sollen da zu den Priestern hinlaufen, und dann sagt Gott zu Elia, der damals noch lebt, geh zu diesen Gesandten hin, halte sie auf und sag ihnen, weil du nicht mich gefragt hast, musst du sterben. Das sagt er den Gesandten und später wird er vor den König gerufen und sagt das ihm auch nochmal klar ins Gesicht. Das ist dein Fehler und deshalb musst du sterben. Hättest du mich gefragt, hättest du überlebt, aber weil du die fremden Götter gefragt hast, deshalb musst du sterben. Das war auch so eine geistliche Dummheit des Königs von Israel, des Aschafat. Das ist ganz wichtig, nicht nach dem Weg gefragt zu haben. Aber auch Josaphat, der Gottesgläubige, tut es nicht. Und deshalb kommen sie in diese schwere Wüstensituation. Und das ist des Merkens wert. Ich sagte ja, es ist ein bemerkenswerter Text. Das ist des Merkens wert. Das wollen wir uns merken. Immer, immer alles Gott anbefehlen. Und niemals, niemals, nie den Weg der Gottlosen mitgehen. Ein zweites, die bemerkenswerte Härte. Das ist so das Nächste, an dem ich hängen geblieben bin. Man muss dazu wissen, Elisa gehört dem Nordreich an. Ist nicht im Südreich. Jetzt kommen drei Könige zu ihm. Der aus dem Südreich hat da nichts mit zu tun. Der aus Edom hat da auch nichts zu tun. Aber sein König, sein Potentat, der kommt zu ihm. Und vorher hat Josaphat, das ist wichtig in dieser Stelle gesagt, in diesem Text, das Herrn Wort ist bei ihm. Das Herrn Wort ist bei ihm. Also die drei Könige, das ist jetzt so das tiefe Theologische, gehen zum Wort Gottes. Und während die kommen und sind jetzt bei ihm, da sagt Elisa nicht, ey, wunderbar, dass ihr euch jetzt bekehrt habt, sondern da kriegt der König von Israel ein knallhartes Wort. Da heißt es, was habe ich mit dir zu schaffen? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Ich habe mit dir nichts zu schaffen, obwohl es ein König ist. Und dann sagt er weiter, so wahr der Herr Zebot lebt, so vor dem ich stehe. Wenn nicht Josaphat hier wäre, der König von Juda, den ich verehre, ich wollte dich nicht ansehen noch achten. Brutale Härte. Der sagt dann auch, also nicht doch, also der ist ganz verschreckt. Und das ist ja nicht jetzt irgendwie nur persönliche Animosität, sondern das Wort Gottes begegnet dem König von Israel so, mit dir habe ich nichts zu schaffen, geh weg. Das ist eine unsagbare Härte. Und ist nicht nur das, was der König von Israel hier erlebt, sondern das ist das, was auch passiert. Wir haben ja so eine Vorstellung von Gott, als würde der alles verzeihen. Du kannst machen, was du willst. Und ob ich mich bekehre oder nicht bekehre, am Ende aller Tage wird er schon sagen, ist nicht so schlimm. So wie die Alphasöhner lehren oder irgendwelche liberalen Theologen, ach, gibt gar kein Gericht, gibt gar keine Hölle mehr, ach, gibt doch gar keinen Himmel mehr. Nein, so ist es nicht. Gott begegnet denen, die ihn ablehnen, in aller Härte. Und es gibt Leute, für die ist das Wort Gottes zum Nichtverstehen. Jesaja lesen wir, als Jesaja berufen wird und zum Volk geschickt wird. Da sagt Gott ihm, verstocke das Herz dieses Volkes, lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihren Herzen und sich nicht bekehren und nicht genesen. Sie können es nicht verstehen. Für sie ist das Wort nicht, da wendet sich das Wort Gottes ab, so wie sich der Prophet hier abwendet. Du nicht, sagt er, für dich ist es nicht, dich würde ich nicht ansehen und achten. Und so ist das Wort für einige Menschen auch. Lukas 8 sagt Jesus über den Sinn der Gleichnisse, da sagt er, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Den anderen aber in Gleichnissen, dann kommt es, damit sie nicht sehen, auch wenn sie es sehen und nicht verstehen, wenn sie es nicht hören. Auch da wieder, die nicht, so ist das Wort Gottes. Es ist wie ein Schwert, das hineindringt. Wir haben das eben in Matthäus 7 gehört, auch so ein ganz harter Text. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden ins Himmelreich Gottes kommen. Da gibt es eine Scheidung. Und da müssen wir gucken, dass wir immer auf dem Weg bleiben. Das war ja das, was Jesus zuvor gesagt hatte in dieser zweiten Lesung. Ihr müsst auf dem schmalen Weg bleiben. Das sind keine Belanglosigkeiten. Das, was im Geistlichen passiert, das ist nicht irgendwie bedeutungslos. Gott ist ein Gott, der auch ein Nein spricht und sagt, du nicht. Und ausschließt vom Wort und von der Gemeinschaft mit ihm. Amos 8 heißt es kommt eine Zeit, spricht der Herr, dass ich einen Hunger, ins Land schicken werde, nicht ein Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören, dass sie hier und dahin gehen, vom Meer zum anderen, vom Norden nach Osten und suchen und es doch nicht finden. Es gibt eine Zeit, wo Gott sagt, ihr kriegt es nicht mehr, das Wort. Genauso wie hier der König Israel das nicht findet. Und ich sage euch ehrlich, ich kann das auch nicht verstehen, warum Gott hier so handelt und an anderer Stelle barmherzig ist. Aber so ist Gott und wir müssen das in aller Klarheit sagen. Das ist bemerkenswert. Und das ist bemerkenswert für uns, dass wir immer wieder sagen, halt, wir wollen auf dem schmalen Weg bleiben, damit Gott uns nicht den Zugang zum Wort versperrt, dass wir auf einmal hören und doch nicht verstehen, sehen und trotzdem blind bleiben halt. dass es uns nicht geht wie den 25 törichten Jungfrauen, die ganz spät die Erkenntnis haben und dann an die Tür klopfen und Gott sagt, ihr nicht, ihr kommt nicht hinein. Eine bemerkenswerte Härte, aber so ist unser Gott auch. Ein drittes, an dem ich hängen geblieben bin, das ist das bemerkenswerte Gottesgeschehen oder Wort Gottesgeschehen, wie das hier passiert. Das ist ja was Besonderes. Also Elisa ist dann sehr hart, aber dann sagt er, okay, ich will euch was sagen. Er hat ja das Wort von Gott gekriegt, jetzt wird das Wort Gottes gesagt halt. Und dann sagt, bringt mir einen Spielmann. Dann heißt es, als der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisa und sprach, so spricht der Herr, macht hier und da Gruben in diesem Tal. Also erst muss der Spielmann kommen und dann. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, so für mich als guten bibeltreuen, reformierten Theologen halt, das kann doch nicht sein, das Wort allein. Und dann habe ich ein paar Kommentare nochmal gelesen. Ich kannte diese Stelle zwar, aber vorher, als ich diesen Text gelesen habe, bin ich da noch nie dran hängen geblieben. Das war erst letzte Woche, wo mich das so richtig fast gestört hat. Das kann es doch nicht sein. So nach dem Motto, erst musst du eine musikalische Entspannungstherapie laufen. Ja? Da muss er so richtig runterkommen, der Elisa, der ist so richtig auf Dampf, nicht? Der hat sich geärgert über den König von Israel. Jetzt muss dann erstmal Saitenspiel sein halt und dann, wie gesagt, wird er runtergebracht, so im Sinne von Beethoven, der mal gesagt hat, Musik ist die höhere Offenbarung, höher als alle Weisheit und Philosophie. Aber das kann es ja nicht sein, das wird ja dem ganzen Wort widersprechen. Es ist sicherlich auch nicht so gewesen, dass das irgendwie dann so ein ganz ekstatischer Saitenspieler war, dass dann, was weiß ich, der da so richtig ins Grooven gekommen wäre, der Elisa halt nicht und dann so beschwingt irgendwie rum, wie so bei manchen Lobpreis-Happenings, da weiß man nicht, ist man im Rockkonzert oder machen die wirklich was zur Ehre Gottes halt nicht. Das kann es ja auch nicht sein halt nicht. Also ich habe mich da gefragt, was ist es denn jetzt? Und dann ist es mir klar geworden, was es ist, warum der Saitenspieler kommt. Der Saitenspieler spielt Psalmen. Das griechische Wort für das hebräische Tehillim, was eben Psalme bedeutet, heißt Psalein. Und Psalein heißt so viel wie zu laute singen oder zupfen. Und der Mann Gottes will ein Wort Gottes weitergeben. Und was muss er tun? Er muss ins Wort gehen. Und jetzt kommt der Saitenspieler und er spielt ihm Psalme vor. Wir müssen wissen, wir befinden ja uns 850 vor Christus, da gab es die Bibel noch nicht. Das Neue Testament schon mal gar nicht. Und im Alten Testament gab es die fünf Bücher Mose, das Gesetz. Aber Samuel, Könige, Chronik, das gab es nur in Anfängen. Die hatten noch keine Bücher. Da geschahen eben Prophezeiungen noch anders. Wir wissen ja, seit die Bibel gekommen ist, nach 1. Korinther 13, wenn das Vollkommene kommen wird, wird das Unvollkommene aufhören. Seit die Schrift da ist, da brauchen wir nicht irgendwelche Propheten, die für die Zukunft was sagen. Sondern zu sagen halt, damals, vor 850 vor Christus halt, da war das noch anders. Aber auch er ist ins Wort gegangen und da gab es die Psalmen, diese Gesänge von David, von Salomo, all diese Dinge, die gab es. Und da kommt der, sei der Spielmann und spielt es vor. Und das Wort Gottes, und das ist jetzt das Besondere hieran, das Bemerkenswerte, jetzt komme ich zum Punkt, das Wort Gottes geschieht da zu Elisa, wo er sich ins Wort Gottes gibt. Wo ihm das zugesprochen wird durch den Saitenspieler, da geschieht das Wort Gottes, dort ist die Begegnung. Das war für mich unfassbar bemerkenswert, das war so der tiefe Kern auch dieser Geschichte. Das hat mich nochmal so richtig erfüllt, also ich habe es erst nicht begriffen. Ich sage, wie kann das sein, das habe ich euch ja gerade versucht darzustellen. Und dann ist es mir klar geworden, wie Schuppen von den Augen gefallen halt nicht. Wenn ich Wort Gottes haben möchte, muss ich ins Wort gehen. Das ist so banal, aber auch so elementar. Ihr glaubt gar nicht, was im christlichen Bereich alles läuft, wo eben nicht nur die liberale Theologie, wo gesagt wird, ja, wir können auch andere Dinge haben, so nach dem Motto, irgendwelche anderen Lieder können wir predigen oder über irgendwelche Klimatexte oder sonst irgendwas, oder wo wir die Esoterik alles reinbringen, das ist das Thema schon immer gewesen. Es geht nur ums Wort. Wenn wir Begegnung mit Gott haben wollen, wenn wir hören wollen, wie er mit uns spricht, müssen wir uns vom Wort ansprechen lassen. Das ist die bemerkenswerte Aussage dieses Textes. Und das wirklich auch für euch. Immer wieder. Geht ins Wort, hört auf die wortgetreue Verkündigung des Wortes Gottes, dann werdet ihr sehen, dass Gott zu euch spricht. Das ist mehr als des Merkens wert, sondern das muss Grundlage für all unsere Wegführungen sein, die wir dann bekommen. Das bemerkenswerte Wort Gottes geschehen. Die vierte bemerkenswerte Stelle ist die bemerkenswerte Demut. Das ist daran, etwa bin ich hängen geblieben, ohne dass das jetzt direkt expresses Verbes hier steht. Also das Wort Gottes lautet, was dann Elisa bekommt, ihr müsst Gruben graben. Ihr müsst Gruben, sind in der Wüste, kein Wasser, alle am Verdursten. Ihr müsst jetzt erst nochmal eine schwere Arbeit auf euch nehmen, ihr müsst Gruben graben. Und es wird zwar nicht gesagt, dass sie es getan haben, aber wenn man den weiteren Text dann auch liest, auch wie dann die Moabiter geblendet werden, über das viele Wasser da ist, dann weiß man, die haben es getan. Das heißt, die sind gehorsam gewesen. Also nicht nur der König Josaphat, auch der Joram, der Gottlose und auch dieser Edomiterkönig, die haben verstanden, wir haben keine andere Möglichkeit mehr, machen wir. Dann haben sie Löcher gegraben. Gott sagt, es gibt keinen Wind und keinen Regen, aber er schickt von Edom auf einmal Wasser und das sammelt sich dann eben in den Löchern und dann können sie trinken. Aber das ist die Voraussetzung für dieses Wunder, was geschieht, dass sie erstmal den Wort Gottes gehorsam zeigen. Sie müssen erstmal eine Vorleistung bringen und dann können sie in den Genuss des Wunder Gottes kommen. Sie müssen erstmal buddeln. Das heißt, sie müssen sich demütigen. Das ist ja beim Buddeln so, wenn man ein Loch gräbt, dann muss man sich ja beugen. Ja? Das ist so ganz toll hier. Sowohl das Äußere, was sie tun, ist eine Demutshaltung, wie auch das Innere, was sie machen, dass sie eben Gott gehorsam sind. Sie buddeln, sie machen das, was Gott sagt. Und dann werden sie beschenkt, dann geschieht das Wunder. Und das ist das, wie wir das erleben dürfen. Das ist das Bemerkenswerte. Wenn wir demütig sind, das tun, was Gott sagt, und uns beugen unter ihm, dann geschieht es. Das ist ganz interessant, das ist so ein Thema zu Beginn des zweiten Königbuchs, wo wir jetzt hier sind. Wenn wir ins vierte Kapitel gehen, da ist diese wunderbare Geschichte von der Witwe, die kein Geld mehr hat und der Schuldherr will ihr die Kinder nehmen, die beiden Söhne, sie ist Witwe halt und will die verkaufen und dann sagt Elisa, hol dir Gefäße. Da geht sie zu den Nachbarn, holt und holt und holt und dann schenkt eben Gott dieses Öl, ihr kennt die Geschichte, so viel Gefäße da sind. Gott hätte auch, was weiß ich, das Gefäß vom Himmel fallen lassen können. Nein, aber er verlangt von dieser Witwe erstmal, dass sie das macht, als Vorbedingung. Elisa sagt was, was eigentlich Schwachsinn ist, leih dir Gefäße. Sie macht es und darf das Wunder erleben, das ist Demut. Wieder ein Kapitel später ist diese Geschichte von dem Naaman, von diesem aussätzigen Feldherrn, dieser ganz reiche Mann halt, dieser ganz vermögende Mann, der eben aussätzig ist und der zu Elisa kommt, der geht gar nicht aus der Hütte raus halt, und sagt hier, taucht dich 7-mal im Jordan und der ist stinkesauer halt, ne? Reitet weg und sagt, ich dachte, der kommt raus und macht dann sonst was für eine Zeremonie an mich und geht weg und seine Knechte müssen auf ihn einwirken und sagen, hey, wenn der dir was Großes gesagt hätte, hätte es doch getan, komm, versuch's doch. Und dann demütigt er ist, heißt es, dann stieg er ab von seinem Pferd, auch wieder so ein Demutshandel, absteigen und geht in Jordan und taucht 7-mal unter. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, dieser Naaman damals, taucht 7-mal unter und am 7. Mal ist er rein. Da tut Gott das Wunder. Nochmal, das könnte Gott auch sofort gemacht haben. Der steht vor der Hütte des Elisas, zack, und Gott macht ihn rein. Nein, das ist immer wieder so, dass Gott immer wieder auch Handlungen noch von den Menschen verlangt, die Demutshandlungen, die nämlich darin bestehen, dass man dem Wort Gottes gehorsam ist. Also könnte ich jetzt aufzählen, dass ich im Neuen Testament Petrus beim österlichen Fischzug, als er Gott Jesus begegnet, nichts gefangen, wirtschaftlich sieht es nicht gut aus, halt nicht zu sagen. Und dann sagt Jesus, er sagen können, schnipp mit dem Finger, Boot ist voll von Fischen. Nein, er sagt, fahr noch mal raus und wirf's da raus. Er sagt, ist doch Schwachsinn, ne? Sagt er halt, am Tag können wir nichts fischen, da gehen die Fische tief runter, weiß doch jeder am See Genezareth. Aber er macht es, wie das Wort Gottes sagt. Er, der Fischer, der richtig Ahnung hat, demütigt sich unter diesen unerfahrenen Zimmermann Jesus halt, der ihm Tipp gibt halt, und dann erlebt er das große Wunder Gottes. Oder wir werden am Mittwoch, werden wir über Josua 3 sprechen halt, wie die Priester durch den Jordan durchgehen halt. Also das Volk Israel geht durch, da kriegen die Priester gesagt, geht nach vorne. Und dann heißt es, sie müssen mit den Füßen ins Wasser. Das Wasser steht noch nicht weg. Sie müssen diesen Glaubensgehorsam machen, sie müssen sich demütigen und sagen, die Füße muss ich mir schon nass machen halt. Ne? Und jetzt ist das passiert, als sie mit den Füßen im Wasser sind, als noch nichts passiert ist, dann macht Gott diese Wand in den Jordan. Und das ist diese bemerkenswerte Demut, dass wir das immer wieder tun. Gerade wenn wir nach dem Weg fragen. Erstmal ganz stumpf das machen, was Gott uns sagt. Auch wenn sich da momentan noch nichts verändert hat. Sondern sagen, sich beugen, gehorsam sein. Und wenn Gott sagt, Loch buddeln, auch wenn es keinen Sinn macht, Loch buddeln. Wenn er sagt, Gefäße kaufen halt nicht. Wenn der sagt halt, nochmal rausfahren mit dem Boot halt, nochmal Netz, machen wir das halt. Allein schon in Ehrfurcht ihm gegenüber, um zu zeigen, du bist der Herr. Gott widersteht den Hochmütigen. Sie sagen, nee, das funktioniert nicht mit dem Wort, ne? Das ist nicht richtig. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und so heißt es in 1. Petrus schon so, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das passiert auch hier. Als sie bereit sind, sich zu buckeln und die Löcher zu buddeln, Da schenkt ihr nicht nur Wasser, sondern da tue ich noch viel mehr, sagt er. Da werde ich auch die Moabiter vor euch ausrotten, nicht? Ihr werdet die platt machen, halt, das geschieht dann auch, wenn man den weiteren Text liest. Das ist die bemerkenswerte Demut. Und das wollen wir uns merken. Das wollen wir immer wieder tun. Wenn das Wort uns anspricht, dass wir uns immer wieder demütigen unter dem Wort, dass wir uns beugen. Ich sage das ja auch jedes Mal, wenn wir unser Beichtgebet sprechen. Wir beugen uns vor dem Allmächtigen. Da bleiben wir zwar sitzen, aber innerlich beugen wir uns und wir gehen zu dem Herrn. Das wollen wir immer wieder tun, das wollen wir uns merken. Immer wieder beugen unter dem Wort, immer wieder beugen unter Gott. Und eine fünfte Stelle, an der ich hängen geblieben bin, ganz fantastische, wunderbare, tolle Stelle, einfach ist der Schluss. Das ist die bemerkenswerte Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Da ist es dann im Vers 20, aber am nächsten Morgen, zur Zeit, da man Speisopfer opfert, auch da wieder zu sagen, man opfert etwas, man tut etwas, siehe, da kam Wasser von Edom her und füllte das Land mit Wasser. Gott sagt es und es geschieht. Er sagt, wenn ihr das und das tut, wenn ihr diese Löcher buddelt, dann werde ich euch Wasser geben. Und es passiert. So ist das mit dem Wort Gottes. Gott spricht und es geschieht. So geht schon die Bibel los. Erste Kapitel. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sprach, es sammle sich Wasser unter dem Himmel an besonderen Orten, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Gott spricht und es geschieht. Gottes Wort ist zuverlässig. Wir können, nein, wir müssen mit Gottes Wort rechnen wie mit Zahlen. Wenn der uns sagt, du brauchst keine Angst zu haben, fürchte dich nicht, dann dürfen wir wissen, alles in Ordnung, wir können nach vorne, wir brauchen keine Angst haben. Wenn der uns sagt, kehr um, mach etwas anders, dann müssen wir wissen, jawohl, das ist richtig, weil wenn wir es anders tun, geht es schief halt. Gottes Wort ist zuverlässig. Psalm 148 heißt es, die Menschen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Er gebot, da wurden sie geschaffen, das wollen wir nie vergessen, dass er gebietet, dass er uns gerufen hat aus dem Nichtsein in das Sein. Und wenn dieses Wort das ist, dem wir das Leben zu verdanken haben, dass es zuverlässig unsere Existenz erhält, dann wollen wir auch bei allen Wegführungen, die er uns zuruft, sei es ein Trost, sei es unsere Korrektur, sei es eine Stärkung, sei es egal, was es ist, wollen wir dem immer wieder vertrauen, weil es zuverlässig ist. Da können wir drauf trauen. Mir hat jetzt einer erzählt gehabt, zwischen den Jahren, dass er noch mal ganz kurz vor knapp gedacht hatte für seine Frau, er bräuchte doch ein Weihnachtsgeschenk. Also die hatten auch so, wie das so zwischen Ehepaaren ist, dann auch so verabredet, wir schenken uns nichts. Und dann hat er mitgekriegt über die Kinder, die Frau hatte was besorgt. Ja, jetzt musste er schnell auch noch was besorgen, damit er nicht dumm dastand. Hat er im Internet bestellt und die hatten ihm eigentlich zugesagt, das kommt noch, aber am 24.12. hat der Postbote nicht geklingelt halt. Ist erst dann später gekommen halt, zwischen den Jahren halt, war ein bisschen peinlich für ihn, aber gut, das wenn das zu spät kommt, so zuverlässig ist die Post denn auch nicht halt. Nicht? Aber wir haben es jetzt nicht mit der DHL zu tun bei dem lebendigen Gott. Wenn der uns was zusagt, ein Liefertermin oder eine Kraftzusage oder ein Trost, dann dürfen wir wissen, darauf können wir vertrauen. Denn, so heißt es im Psalm 33, wenn er spricht, so geschieht's. Und wenn er gebietet, so steht's da. Und das durften hier die drei Könige erleben. Und das dürfen wir uns auch merken. Darauf dürfen wir auch vertrauen, dass er in dem, was er sagt, hundertprozentig zuverlässig ist. Die Bibel gibt ja davon Kunde halt. Also wir gehen jetzt in die Passionszeit. Da müsst ihr einfach vielleicht euch mal die Mühe machen, beziehungsweise euch beschenken lassen. Mal guckt, bei all dem, was geschieht, gerade im Matthäus-Evangelium, wo all die Schrifterfüllungen sind, was er bei den Propheten gesagt hat, halt, was von Jesus prophezeit ist, was allein in der Passionsgeschichte dann in Erfüllung gegangen ist. Oder wenn wir kommen von Weihnachten her, was in der Weihnachtsgeschichte alles vorhergesagt wurde, der Kindermord und wie das alles gewesen ist, halt, alles prophezeit, Gottes Wort ist zuverlässig. Wenn wir gucken auf die Geschichte des Volkes Israel, alles zuverlässig. Da können wir uns drauf verlassen, auch diese Sache, das damals vor knapp 3000 Jahren passiert, zuverlässig, was Gott sagt, das geschieht. Und das noch einmal wollen wir uns merken. Was Gott in seinem Wort sagt, ist zuverlässig. Da können wir mit rechnen wie mit Zahlen. Ein bemerkenswerter Text, diese Perikope 2. Könige 3, Vers 5 bis 20. Die bemerkenswerte Dummheit des Josaphat, die bemerkenswerte Härte des Elisas, das bemerkenswerte Wort Gottes geschehen, die bemerkenswerte Demut und die bemerkenswerte Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Und da, das möchte ich schließen, wo Gott dich angesprochen hat, dir nochmal so einen Ankerpunkt gegeben hat, wo du hängen geblieben bist, dem geh nach und das setz um für deinen Glauben und deine Nachfolge. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.